Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Da war ich ja jetzt auch wieder schwierig mit den Strophen, ne? Aber das ist halt auch so ein Lied, das hat so viele schöne Strophen. Und die Strophe 6, muss ich mal sagen, die singe ich so gerne mit der unverdrossenen Bienenschar und muss dabei immer an Ferdl Marx denken. Erinnern Sie sich an Herrn Marx und seine Bienenvölker? Da muss ich dann immer dran denken. Jetzt weiß ich nicht mehr den Spruch, den er am Haus hängen hatte, auf Latein. Weißt du den noch, Jochen? So schlecht ist das Hirn. Schon weg. Ist egal. Kommt wieder. Irgendwann kommt er wieder, ne? Fällt er mir wieder ein. Also, der Predigtext für heute. Er ist aus dem Römerbrief, aus Kapitel 8. Und ich lese dort die Verse 14 bis 17. Paulus schreibt: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist ein typischer Paulus, obwohl auch nicht so nur typisch. Denn, das sage ich ja zu diesem Römerbrief immer gerne dazu, er hat von uns ja eine herausragende und ganz besondere Bedeutung in diesem Werk, der großen Werk der Paulusbriefe, weil es der einzige Brief ist, den Paulus an eine ihm unbekannte Gemeinde schreibt. Alle anderen Briefe, die gehen irgendwo hin an Menschen, die er kennt, entweder Einzelpersonen, wie der Titus oder der Philemon oder eben an Gemeinden, die er kennt. Und da hat er dann auch immer so bestimmte Erinnerungsmomente und wie bei den Korinthern, den armen Korinthern, auch immer viel Ärger. Und da geht er dann immer so konkret drauf ein, sagt aber nicht, worauf er eigentlich eingeht. Wissen die ja, denen er schreibt. Nur wir wissen es nicht mehr. Und dann sitzen die Theologen von heute da und denken nach, was meint er jetzt eigentlich, worüber reden die? Und dann wird manchmal spekuliert und manchmal kommen sie auch drauf. Und das ist im Römerbrief alles anders. Deswegen ist er auch sehr lang. Das ist der älteste von allen Paulusbriefen. Weil Paulus sich da einer ihm unbekannten Gemeinde vorstellt, weil er dorthin reisen wird zu seinem Prozess, der in Rom auf ihn wartet. Und ihn dann am Ende ja tatsächlich auch sein Leben gekostet hat. Und da in diesem Brief seine gesamte Theologie ausbreitet, so richtig systematisch. Also das ist, kann man fast sagen, Frau Winterhoff, ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht. Das ist fast so was wie die erste Dogmatik, die wir über das Christentum haben, wo so die Grundgedanken christlichen Glaubens systematisch ausgebreitet werden. Und das macht diesen Brief so wertvoll für uns, weil er da wirklich jedes Wort haargenau überlegt hat. Da ist nichts unüberlegt. Allein schon, weil Papyrus damals so schweineteuer war, dass wenn man so lange Briefe schrieb, man sich ganz genau überlegte, was man schrieb, um nur ja nicht Papier zu verschwenden. Und dann kommt mitten in diesen großen theologischen Überlegungen dieser Abschnitt, der jetzt nochmal einen anderen Akzent setzt. Es geht darum, wie bei Paulus immer, dass unser Glaube von dem festen Glauben an die Auferstehung nach unserem Tod zu ewigem Leben ausgeht, dass wir eben dann, wenn wir sterben, nicht verloren sind, dass damit nicht alles am Ende ist, sondern ganz im Gegenteil, dass wir dann in diesem ewigen Heil Gottes ankommen, dass deshalb ein ewiges Heil bleibt, weil wir Menschen dann nicht mit die Finger im Spiel haben, sondern weil Gott das ganz alleine macht. Aber er breitet das hier an dieser Stelle eben nicht so nur theologisch dogmatisch aus, sondern er verbindet das mit dieser gefühlsmäßigen, emotionalen Ebene, die daraus entsteht und die er uns so dringend ans Herz legen will. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eben nicht irgendwie Anhänger, die seine Lehren gut finden und ihn gerne lesen und deshalb applaudieren, wenn er eine Rede hält oder so. Nee, seine Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Das ist nicht irgendein Oberhaupt irgendeiner Clique oder sonst was, der da hockt und nur darauf wartet, dass wir irgendwelche Fehler machen, damit er dann schlechte Noten verteilen kann oder uns einen über den Kopf ziehen kann oder mal so richtig schimpfen kann. Kann auch passieren. Aber das ist nicht das, worum es letztlich geht. Nein. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und das ist die Grundlage unserer Beziehung zu diesem Gott. Wie das so ist mit Vätern, auch mit unseren leiblichen Vätern, das klappt auch nicht immer alles gut, mit den Müttern übrigens auch nicht. Da gibt es auch schon mal Ärger, da gibt es auch schon mal Theater, da gibt es auch schon mal Streit. Aber was wir in den meisten Fällen hoffentlich wissen und worauf wir uns verlassen können, komme, was da wolle. Es gibt eine Grundübereinkunft, eine Grundliebe, eine Herzensverbindung von Grund auf, die hält. Und die übersteht auch den Streit. Und die sorgt dafür, dass wir eben auch zu unserem Gott sagen können, aber lieber Vater. Sodass wir darauf vertrauen können, dass auch dann, wenn wir Fehler machen, wir eben nicht endgültig bestraft, hinausgestoßen, verdammt oder sonst was werden. All die Drohungen, die da oft ausgesprochen wurden in der Vergangenheit, leider. Sondern, dass wir darauf bauen können, mit Gott können wir immer wieder, gleichgültig was war, zu einem neuen Anfang finden. Und ich betone das an dieser Stelle gerne und sage das immer gerne wieder, das schreibt jemand, dieser Paulus, der weiß, wovon er redet. Denn er war vorher in seinem Leben, als man ihn noch Saulus nannte, derjenige, der in seinem festen Glauben als jüdischer Pharisäer die Anhänger dieses christlichen Gottes verfolgt hat und auch zu Tode gebracht hat. Wir kennen alle die Erzählung aus der Apostelgeschichte von der Steinigung des Stephanus, wo Paulus eben dabei war. Und wir kennen die Erzählung, wie er auf dem Weg nach Damaskus war und dort sein Bekehrungserlebnis hatte, was für ihn so ein Schock war, dass er 3 Tage lang blind war, nicht sehen konnte und auch nicht sprechen konnte. Es hat ihm die Sprache verschlagen und ist ihm auf die Augen geschlagen. Erkennen zu müssen, dass er einen Fehler gemacht hat, der eben nicht mal so ein bisschen so ein kleiner Fehler war, sondern der andere Menschen das Leben gekostet hat. Und da wieder rauszukommen, ein neues Leben zu finden, das nicht nur so ein mühsames und depressives Vegetieren ist, sondern mit unglaublichem Elan dafür zu sorgen, dass dieser neue Glaube zu einer riesigen Bewegung in dieser Welt wird, innerhalb von ein paar Jahren schon zu Paulus eigenen Lebzeiten. Das muss man ja irgendwie schaffen. Dazu muss man ja irgendwie das Herz finden, die Kraft finden. Da muss man ja erstmal das Erschrecken über sich selber überwinden. Und das schafft Paulus eben dadurch, was er hier beschreibt, indem er sich darauf verlassen kann. Er weiß, er kann sich darauf verlassen, er darf diesen Gott lieber Vater nennen und darf wissen, dass der bereit ist, mit ihm neu anzufangen, wenn er denn es schafft, sich zu besinnen und von dem Alten, was falsch war, abzusehen. Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit für jeden Menschen, einzeln. Es ist für uns in dieser Welt die Voraussetzung dafür, dass wir miteinander zu einem Leben kommen, das versöhnlich ist und Frieden schafft. Und wie sehr wir das brauchen, das macht dieser Tag, der heutige 1. September, so deutlich, wie mir das schon lange nicht mehr deutlich geworden ist. Am 1. September vor 85 Jahren hat Hitler Deutschland Polen angegriffen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Und an diesem 1. September, 85 Jahre später, wird in Sachsen und in Thüringen gewählt. Und die Befürchtungen und Ängste sind riesengroß, zumindest bei mir, dass dort die Neofaschisten eine Macht in die Hand bekommen, von der wir nicht wissen, was daraus wird. Und wenn wir darüber miteinander in diesem Land Frieden finden wollen und miteinander zu einer Zukunft kommen wollen, in der wir miteinander sprechen können und zu vernünftigen Lösungen für dieses Land kommen, dann brauchen wir dafür eine Grundlage, die dafür sorgt, dass wir nicht nur wie aufgeheizte wilde Hunde aufeinander losgehen, sondern miteinander reden. Uns beieinander entschuldigen, wenn es nötig ist. Und Neuanfänge miteinander wagen. Wenn wir das nicht schaffen, und das scheint in dieser Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westdeutschland in all den Jahren seit der Wiedervereinigung eben noch nicht wirklich geklappt zu haben. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird dieses Land, das eines der reichsten Länder dieser Erde ist, den Bach runtergehen. Und das ist zu schade. Das brauchen wir nicht. Das haben wir auch nicht nötig. Denn wir haben die Mittel, miteinander Frieden zu finden. Wir haben Voraussetzungen, die andere Länder sich wünschen würden. Es gibt, auch wenn das immer bestritten wird, genügend Geld. Es gibt genügend technische Mittel. Es gibt genügend Einsicht. Es gibt genügend Wissenschaftler, Experten, Menschen, die alles wissen, die uns alles sagen. Wir müssen wollen. Wir müssen miteinander Frieden machen wollen. Und wenn uns das schwer fällt und die Momente kommen von ganz alleine, auch für mich, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn es nötig wird, dass wir uns selber mal runterholen in den Auseinandersetzungen, dann sind das genau die Momente, an denen wir uns daran erinnern dürfen, wir haben einen Vater im Himmel, der auch mit uns selbst zurechtkommen muss. Und wir machen da auch längst nicht alles immer so, wie wir es tun sollen. Und wir dürfen trotzdem lieber Vater zu ihm sagen. Und das gilt für alle anderen auch. Und deswegen steht diese Voraussetzung für uns und für alle anderen auch, wenn wir gemeinsam zu ihm lieber Vater sagen wollen, dann müssen wir uns gemeinsam irgendwie zusammenraufen, damit Frieden ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.